Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausenpodcasts. Es ist heute nicht nur eine neue Folge, sondern wir beginnen damit die vierte Staffel des politischen Pausenpodcasts. Ich freue mich ausgesprochen, dass ich heute Elke Büdenbender zu Gast habe. Sie ist Juristin, sie ist von 1994 bis 2025 Richterin gewesen, zuletzt am Verwaltungsgericht in Berlin mit dem Schwerpunkt Sozialrecht. Und natürlich ist sie seit 2017 die First Lady in der Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet, sie ist mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verheiratet. Und wir wollen heute über das Ehrenamt sprechen, denn mit Ehrenamt kennt sie sich ganz besonders gut aus, denn sie hat in ihrer Rolle als First Lady natürlich selbst, ja, man könnte fast sagen, ein berufliches Ehrenamt ausgeübt. Und wir wollen über all das sprechen. Schön, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast, Elke Büdenbender.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Julia, und ich freue mich sehr darüber. Ja, und in der Tat, ich habe während der Amtszeit meines Mannes die Gelegenheit gehabt, sehr, sehr viele Menschen aller Altersgruppen kennenzulernen, die ehrenamtlich arbeiten. Und ich kann wirklich sagen, dass das so ein wenig die Herzkammer unserer Demokratie ist, weil es wirklich Leute sind, die sich um sehr viele Menschen kümmern und das mit großem Engagement.
Vielleicht können wir noch mal als Einstieg, bevor wir uns das genauer anschauen, und man kann das ja differenziert betrachten, was ein Ehrenamt ist. Da gibt es Unterscheidung zwischen formellem und informellem Ehrenamt. Will ich gleich noch was zu sagen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer sagen, was das für dich ganz persönlich bedeutet, Ehrenamt.
Also Ehrenamt bedeutet für mich, dass ich außerhalb meiner beruflichen Aufgaben und für viele Frauen auch außerhalb der Sorgearbeit, die sie für Familie und andere leisten, sich engagieren für Menschen, die entweder einer besonderen Sorge bedürfen, einer besonderen Unterstützung oder aber auch fachlich zum Beispiel, wenn es um Fragen geht, wie entwickle ich das Recht weiter, wie kann ich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen allen Gruppen von Menschen, die bei uns leben, vorwärts bringen kann. Das ist für mich auch ein tolles Ehrenamt. Was für mich ein sehr wertvolles Ehrenamt ist, sind die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, es gibt natürlich sehr viel mehr Bürgermeister als Bürgermeisterinnen, aber auch viele ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Abgeordnete in den Kommunen, die das tägliche Leben der Menschen sehr prägen. Da bin ich sehr beeindruckt und da bin ich auch sehr nachhaltig mit beschäftigt. Das heißt, ich versuche dort Aufmerksamkeit hinzulenken. Ich versuche Menschen eine Bühne zu geben, damit sie zeigen können, was sie machen. Denn wie du eben gesagt hast, es gibt formelles und informelles Ehrenamt. Es gibt eben auch Ehrenamt, das ist ganz leise, ganz klein, nicht spektakulär in Anführungszeichen, sondern das ist die Hilfereichung für den Nachbarn, die Nachbarin, dass man sich mal erkundigt, wie es geht, wenn man ihn oder sie lange nicht gesehen hat. Das sind andere scheinbar kleine Dinge, die Menschen sich zur Aufgabe machen. Das finde ich auch ganz toll und diesen Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, mal zu erzählen, wie sie das hinkriegen. Das finde ich auch ganz wichtig. Das treibt mich um und das finde ich, also ich finde alle Bereiche des Ehrenamtes wirklich sehr wertvoll.
Du kommst viel rum, hörst wahrscheinlich viel zu und kannst das dann auch weitertragen, was im Großen und im Kleinen geleistet wird. Jetzt haben wir das formelle und das informelle Ehrenamt schon angesprochen. Ich will das nicht versäumen, vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, es vielleicht aber selber ausüben, vielleicht noch mal abzugrenzen. Also das formelle Ehrenamt, was sich wirklich in organisierten Strukturen vollzieht, in Vereinen, in Verbänden, in Kirchen, das können politische Parteien sein, Ehrenamtspolitik, formelles Ehrenamt, das eben häufig durch eine ziemlich klare Aufgaben- und Verantwortungsebene gegliedert ist und sich auch durch Mitgliedschaft auszeichnet, aber eben auch durch die Möglichkeit, sich fortzubilden, sich zu qualifizieren, vielleicht auch in einem ja, versicherten Bereich unterwegs zu sein. Und dessen informelles Ehrenamt eben das ja, nicht organisierte, das Freiwillige, das teilweise auch flexiblere Tun ist, vor allem im Wirkkreis Familie, vielleicht Nachbarschaft, im Freundeskreis und so weiter. Und da sind wir dann auch schon gleich vielleicht bei einer kleinen Problemstelle, so würde ich das mal nennen, nämlich, dass es vor allem Frauen sind, die im informellen Bereich unterwegs sind, dass es vor allem Männer sind, die zahlenmäßig stärker in dem formalisierten oder formellen Bereich unterwegs sind. Und noch deutlicher wird dieser Unterschied dann, wenn wir auf Leitungspositionen schauen und dann eben sehen, dass da eben doch die Männerdominanz enorm ist. Und da würde ich dich gerne fragen, aus der Erfahrung heraus, du kommst, wie gesagt, viel rum, du sprichst mit unglaublich vielen Leuten im Land, die sich ganz toll im Kleinen und Großen engagieren. Aber deiner Erfahrung nach, woran liegt das eigentlich, dass Frauen diejenigen sind, die vor allem in diesen stilleren oder unsichtbareren Sphären eigentlich unterwegs sind?
Also ich denke, das hat ganz verschiedene Gründe. Deine Beobachtung ist richtig. Also in den Führungsebenen oder Führungsetagen in Anführungszeichen findet man in der Tat natürlich viel mehr Männer als Frauen. Ich meine, wenn man in die Führungsebene einer Organisation geht und dort ein Ehrenamt ausübt, dann ist das ja noch mal ein zusätzlicher Aufwand, den ich betreiben muss. Denn das hat schon viel zu tun damit, dass ich Sachen organisiere, dass ich zu Vereinstreffen gehe, dass ich Sitzungen vorbereite. Das erfordert viel Zeit. Und es ist nicht so, dass Frauen das nicht machen würden und nicht könnten, ganz im Gegenteil. Aber Frauen, das ist so die Beobachtung, haben noch viel neben ihrer beruflichen Tätigkeit noch viel mehr zu tun oder tun sehr viel mehr in der unentgeltlichen Sorgearbeit, die ich eben auch schon angesprochen habe. Darüber das hast du ja eben auch schon genannt. Also es ist schon so, dass Frauen beispielsweise 9 Stunden in der Woche mehr oder 43% sogar mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten als Männer. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen ganz genau stimmen, aber es ist ein signifikanter Unterschied. Und wenn ich sowieso schon zwei Bereiche sehr stark in meiner Verantwortung habe, dann ist es schwer, nochmal in anderen Bereichen in Führungspositionen zu gehen. Und da finde ich, das hängt natürlich auch an den Strukturen. Wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt das formelle Ehrenamt, wenn ich mir anschaue, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das ist schon so, dass diese Sitzungen eben doch häufig abends stattfinden oder in Zeiten, wo Berufstätigkeit eben in der Regel nicht stattfindet, wobei das auch aufgrund der Flexibilität der Arbeitsverhältnisse sich stark verändert, zum Besseren, aber auch zum Schlechteren. Wir haben ja auch das Problem, dass wir immer verfügbar sein sollen. Also das verändert sich gerade, aber ich denke, gerade diese Zeiten, die sind für Menschen, die Familien haben, doch schwierig zu bespielen und ich habe festgestellt bei Veranstaltungen des Bundespräsidenten, der sich ja auch sehr engagiert in dem Bereich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass das auch Männer mittlerweile oder Familienväter als Problem erkennen. Das ist ja schon mal ganz schön, wenn das Problem erkannt wird, dass das nicht geht. Aber ich glaube, das hängt in erster Linie, ich bin davon überzeugt, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass Frauen doch noch sehr viel mehr in der unentgeltlichen Sorge eingebunden sind und die Strukturen es nicht erlauben, flexibel dort mitzumachen. Es wird dir schon viel helfen. Ich meine, ich bin auch ein Fan von direktem Zusammenkommen, aber zum Beispiel auch remote Möglichkeiten zu bieten, an Kommunalsitzungen, Stadtversammlungen teilzunehmen. Das wäre schon mal ein Schritt vorwärts. Aber ich denke, damit hängt das zusammen. Jetzt bin ich gespannt, wie deine wissenschaftliche Sicht darauf aussieht.
Das ist in der Soziologie, in der Politikwissenschaft und der Gender Care Gap ganz klar bekannt, dass das in der Tat so ist. Also wir wissen, dass es da strukturell ganz große Unterschiede gibt und die Zahlen, die du eben genannt hast, die stimmen eben auch. Es ist doch immer noch ein deutlicher Unterschied. Und die Frage ist ja eigentlich, ist das so gewollt oder ist das unfreiwillig so? Und du hast es angesprochen. Ich glaube, dass junge Väter zwischenzeitlich auch über Elternzeit und ähnliches, über Väterzeiten eben einfach auch Lust darauf haben, sich um die Kinder zu kümmern und durchaus auch den Raum freigeben, dass auch ihre Ehefrauen sich dann im Ehrenamt engagieren können. Aber möglicherweise leben wir jetzt gerade auch in einer Zeit, wo wir wieder in traditionelle Rollenbilder zurückfallen. Also wir hatten eine Zeit, die, glaube ich, sehr stark progressiv, will ich das mal nennen, in so eine Richtung gegangen ist, der starken Gleichberechtigung und eben auch Frauen, gut ausgebildete Frauen, die dann auch berufstätig sind und ihr Leben auch ein bisschen selbstbestimmter führen wollen. Und ich glaube, jetzt gerade sind wir in einer Zeit, und ich kann gar nicht genau sagen, wann das wirklich eingesetzt hat, aber vielleicht kann man es mit der Pandemie auch ein bisschen zusammenbringen, zeitlich, weil eigentlich das, was du zum Schluss gesagt hast, mit es müsste doch möglich sein, Sitzungen auch remote zu machen, Vereinssitzungen, Parteisitzungen und so weiter. Gerade seit der Corona-Pandemie sind wir ja alle noch digital affiner geworden, auch Homeoffice ist eher möglich und so weiter. Also die Strukturen müssten dadurch doch eigentlich ein bisschen aufgebrochen worden sein und trotzdem hat man aber den Eindruck, dass wir eigentlich gerade, dass das Pendel wieder zurückschlägt und so die Retraditionalisierung, will ich das mal nennen, ist vielleicht ein starkes Wort, vielleicht gerade wieder einsetzt. Ich weiß nicht, ob du das auch so
Ja,
wahrnimmst.
also ich kann dir da nur zustimmen. Ich erlebe oder erhalte Berichte von Frauen aus anderen Zusammenhängen, aus der Wirtschaft, aus der Politik, die genau dieses berichten. Also es hat sich nicht nur der Ton geändert, sondern ich finde, es hat sich auch das Denken insoweit geändert, als dieser Wunsch oder diese Forderung der Frauen nach Gleichberechtigung, dabei will ich auch immer andere Gruppen, die immer noch ein Stück weit in, sagen wir mal, in Führungspositionen, auch im Ehrenamt marginalisiert sind, in Anführungszeichen, einbeziehen, dass sich das ändert. Es ist nicht mehr so der Wille da, das auch nach vorne zu bringen. Und meiner Auffassung nach zeigt sich das in verschiedensten Bereichen und da müssen wir wirklich aufpassen. Ich habe eine Veranstaltung besucht, die wurde genannt Parität jetzt. Die setzt genau da an, die sagt, wir müssen weiterhin dafür kämpfen und jetzt gerade auch mehr, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen. Und ich meine, 11% der Bürgermeisterposten in Deutschland sind mit Frauen besetzt. Das ist definitiv zu wenig. Also Frauen sind die Hälfte unseres Landes, die Hälfte des Himmels. Die Frauen müssen natürlich repräsentiert werden, weil sie natürlich aus ihrer Sicht Dinge anders beurteilen, als Männer es tun. Das ist ja einfach so. Wenn ich einen anderen Standort habe, wenn ich andere Bedürfnisse habe, und das ist auch schon so, dann habe ich auch andere Antworten auf Problemstellungen. Und ich denke, es ist nach wie vor ein ganz großes Ziel, dass wir es schaffen, alle Perspektiven einzubringen im politischen Leben, im gesellschaftlichen Leben, im wirtschaftlichen Leben und natürlich auch im Ehrenamt. Denn Frauen gucken auch noch mal anders aufgrund der Erfahrung, die sie haben. Vielleicht ändert sich das jetzt gerade bei den jungen Vätern. Du hast es ja angesprochen. Erfahrungen haben, was Familien brauchen, was ältere Menschen brauchen. Gesundheitsfürsorge, gerade auch im ländlichen Bereich, also in den Regionen, ist ein ganz großer Punkt, der Menschen umtreibt. Und ja, deswegen gebe ich dir da wirklich recht, dass ich denke, wir müssen sehr darum kämpfen, dass dieses Projekt Gleichberechtigung auf der Agenda bleibt und weiterhin intensiv verfolgt wird.
Jetzt hast du das Thema Kommunalpolitik schon angesprochen und die Kommunen werden gemeinhin ja auch als Schule der Demokratie bezeichnet, also da, wo man vielleicht auch das demokratische Miteinander am unmittelbarsten, am direktesten im lokalen Bezugsraum erleben kann und auch erlernen kann. Und du hast es auch schon gesagt, nur 19% ehrenamtliche Bürgermeisterinnen haben wir.
Elf sogar nur.
Es sind sogar nur 11%. Okay, da habe ich eine falsche Zahl, da war ich zu optimistisch.
Du, ich schaue noch mal gerne nach.
Ja,
Ja,
die
genau.
Zahlen stimmen. Aber es ist ja in jedem Fall, die Beobachtung ist ganz klar, es sind sehr wenige. Und du hast jetzt schon einige Gründe genannt. Man muss es sich auf der einen Seite ja auch leisten können. Auch
Ja.
das ist ja ein Problem. Also wir haben ja nicht nur ein Problem, dass wir wenige Frauen in diesem Bereich haben, sondern insgesamt ist ja Diversität auch ein großes Problem. Also wir haben, wenn wir auf die kommunale Ebene schauen, eigentlich eine starke Homogenität, Männer dominiert auf der einen Seite, aber auch was die Altersstruktur betrifft, also Middle Age, die drei großen M sozusagen, kommen da zum Tragen, also weiß und Mittelschicht, mittleres Alter und Männer. Ich habe mich gefragt, ob es nicht aber auch was damit zu tun hat, dass Gewalt, Anfeindungen, in diesem Zusammenhang eben auch zunehmen und dass man das auch aushalten können muss. Also man muss es sich auf der einen Seite leisten können, das ist also auch eine Einkommensfrage, ob ich mir das eigentlich erlauben kann, nebenbei auch noch Kommunalpolitik, Politik im Ehrenamt zu machen, ob ich mir das zutraue. Und dann
Ja.
als dritten Punkt, ob ich es aushalten kann. Und wir sehen ja schon, nicht nur der Ton wird rauer, sondern Andreas Blätte, ein sehr geschätzter Kollege von mir von der NRW School of Governance, hat dazu mit in seinem Team eine Studie vorgelegt, eine Vollerhebung in ganz Deutschland, wo kommunalpolitische Vertreterinnen und Vertreter gefragt wurden, wie ihre Gewalterfahrungen sind. Und sind wirklich erschreckende Befunde, wie heftig auch Übergriffe, das kann teilweise verbal sein, das kann aber auch bis zu körperlicher tätlichen Angriffen gehen. Das ist einfach enorm, wie sich das entwickelt hat.
Ja.
Ist das nicht vielleicht auch ein Grund? Und ich meine, wir wissen, dass es bei Frauen dann auch noch sexualisierte Gewalt ist. Also das ist nochmal eine ganz andere Qualität auch, die hinzukommt.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großes Problem, sicher für Männer und Frauen, aber für Frauen, und da hast du gerade den Aspekt schon genannt, also diese sexuell konnotierte Gewalt, die auch besonders bösartig ist, finde ich, weil es die Frau so in ihrem ganzen Wesen auch angreift. Es ist so, dass du das lernen musst auszuhalten. Und ich denke besonders, wenn die Familie betroffen ist. Ein Bürgermeister hat uns erzählt, dass man in seinem Vorgarten einen Galgen aufgebaut hat. Er hat kleine Kinder. Eine Bürgermeisterin, die hat tatsächlich gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Das macht mir zu viel aus. Das belastet mich. Das belastet meine Familie. Und körperliche Gewalt ist sicherlich schlimm. Und ich muss sagen, davor hätte ich auch Angst. Aber die viel Gewalt spielt sich ja auch in den sogenannten sozialen Medien ab. Und da müssen wir nochmal verstärkter auch gerade Frauen schützen, stützen. Und da gibt es ja Hate Aid, die gibt es schon länger, die hat Frank miteröffnet, diese Hilfestruktur für eigentlich alle, die auf, ja, gerade auch auf kommunaler Ebene diesen Internethass und das ist ja auch Gewalt ausgesetzt sind. Aber ich kann mir vorstellen, mir wird es auch so gehen, mir wird es ungemein viel ausmachen, wenn ich ständig angegriffen würde, obwohl ich nicht so sehr an den sozialen Medien aktiv bin. Und wenn ich die Sorge haben müsste, besonders, dass meine Familie mit Leidenschaft gezogen würde. Das ist wirklich ein Punkt, an dem bei mir auch so eine Linie wäre, da würde ich sagen, nein, das würde ich dann vielleicht nicht mehr machen, obwohl es natürlich, sagen wir mal, nicht falsch ist. Es ist absolut verständlich, aber es ist schade, wenn das dazu führt, dass wunderbare Menschen, engagierte Menschen nicht mehr in die Kommunalpolitik gehen. Also, denn da ist man ja unmittelbar mit den Nachbarn konfrontiert, mit den Menschen, wenn der Bauplan ausgewiesen ist. Ich meine, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker haben so eine hohe Verantwortung, auch fiskalische Verantwortung. Das ist für ein Ehrenamt schon ganz schön viel. Da habe ich großen Respekt vor. Und dann auch noch so angegriffen zu werden, das finde ich, geht gar nicht. Und
Also
natürlich geht das gar nicht. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da wirklich auch im Netz dagegen angehen können. Also Menschen sagen können, guckt doch mal, was ihr macht. Ihr macht euren Nachbarn kaputt. Ihr tötet euer Gemeindeleben, wenn ihr eure Vertreterinnen und Vertreter so angeht. Ich verstehe das auch so wenig, dass man so agiert. Also auch in einer kleineren Ortschaft, in einer kleineren Kommune. Das ist mir so schwer nachvollziehbar. Ich würde doch immer wollen, dass bei mir was funktioniert, dass sich Menschen einsetzen, selbst wenn ich vielleicht selber keine Zeit habe, keine Energie habe oder aus anderen Gründen nicht Mitglied sein will. Aber ich würde doch immer denken, ich möchte, dass sich da Menschen engagieren. Und deswegen ist das für mich auch so unverständlich, dass sowas passiert. Deswegen müssen wir vielleicht noch mehr Mittel und Möglichkeiten finden, auch diese Menschen, Frauen und Männer, die so schlimm agieren gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, mindestens energisch anzusprechen.
jetzt hast du ja selber in einem Gericht gearbeitet. Die Anzeigen haben sich vielleicht gehäuft oder häufen sich vielleicht. Das kann ich jetzt zahlenmäßig gar nicht genau sagen. Das wäre so ein Bereich. Also Ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise die Justiz damit auch gar nicht gut genug ausgestattet ist, weil die Gesetze haben wir ja, Beleidigung und ähnliche Dinge, die kann man ja schon zur Anzeige bringen. Da kann man sich eigentlich ja schon dagegen wehren. Also müssen wir wirklich die Strukturen für diese Dinge so doll verändern? Das weiß ich gar nicht
Also
genau.
ich war ja am Verwaltungsgericht und am Verwaltungsgericht haben wir mit diesen Strafanzeigen nichts zu tun. Das sind die Kolleginnen und Kollegen in der Strafgerichtsbarkeit, insbesondere bei den Staatsanwältinnen, Staatsanwälten, bei den Amtsrichterinnen und Amtsrichtern. Da gibt es definitiv zu wenig Menschen, die sich darum kümmern können. Denn ich denke schon, wenn ich das zur Anzeige bringe, die Menschen überlegen auch immer, das ist mir auch berichtet worden. Die Frage ist immer, stelle ich eine Anzeige und mache es damit größer oder gehe ich anders damit um? Also ich würde denken, also mal das ist jetzt meine sehr persönliche Sicht, eine Anzeige zu stellen und dann eine energische Staatsanwaltschaft, die dahinterher ist. Also wie gesagt, vorausgesetzt, Sie haben genug Menschen, die das machen. Es ist ja nicht so, dass die nicht ausgelastet werden, die Kolleginnen und Kollegen. Das sind auch einfach deutliche Zeichen, so geht's nicht. Du kannst eine andere Meinung haben, du kannst natürlich auch scharf argumentieren, aber da ist eben eine Grenze. Und wenn diese Grenze aufgezeigt wird, das halte ich auch unbedingt für notwendig, um auch den Respekt vor Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, Politikerinnen und Politikern insgesamt, aber auch anderen Menschen, die Verantwortung tragen, zu stärken, zu zeigen, so geht das nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das mehr geworden ist. Ich weiß aber, habe ehrlich gesagt da keine genauen Kenntnisse und keine genauen Zahlen. Aber ich fände es schon sehr gut und auch ein richtiges Zeichen, wenn die Staatsanwaltschaften, wenn die Gerichte in der Strafjustiz also die Möglichkeiten hätten, die personellen auch dem nachzugehen und auch zu zeigen, so geht's nicht.
Denn das
Das
ist natürlich auch etwas, was in der Demokratie ganz wichtig ist, dass man sich auf den Rechtsstaat eben einfach
ja.
verlassen kann. Rechtsstaatlichkeit oder den Weg, sich dagegen zu wehren, den haben wir ja nun mal. Und das finde ich ist eigentlich auch eine sehr schöne Nachricht, nämlich Ehrenamt wird auch gerne damit zusammengebracht, dass man sagt, man baut Sozialkapital auf. Also Studien wie beispielsweise der Deutsche Freiwilligensurvey zeigen sehr deutlich, dass Menschen, die ehrenamtlich engagiert und aktiv sind, ein deutlich höheres Vertrauen in demokratische Institutionen haben, dass sie die Demokratie als die richtige, als die gute Regierungsform bewerten, meistens auch positiver als nicht engagierte. Und das hat im Prinzip ja, also diese Zufriedenheit damit, das hat natürlich Gründe, sowas wie Mechanismen wie Selbstwirksamkeit. Also dass man sich eher gesehen fühlt, dass man sozialen Zusammenhalt und ein Gemeinschaftsgefühl eben erlebt, dass man Verantwortung übernimmt und so weiter. Und jetzt haben wir aber gleichzeitig eine Bewegung, dass zwar Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement steigen, aber auf der anderen Seite haben wir auch einen großen Teil der Gesellschaft, die, na, ich will mal sagen, fast schon aussteigen. Also die, so wie du es eben gesagt hast, eher in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und ich glaube, dass genau das auch so Einsamkeitsgefühle durchaus noch weiter verstärken kann. Die Frage ist, wie gewinnen wir die eigentlich zurück? Also wir sehen ja so ein, wir haben jetzt gerade 35 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. In Nordrhein-Westfalen wurde gerade gewählt. Das alles zeigt bei ein Erstarken der AfD, aber nicht nur im Osten, sondern es ist mittlerweile ein gesamtdeutsches Problem. Und wir sehen eigentlich kaum Unterschiede zwischen Ost und West, wenn es um gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt geht. Wie können wir das eigentlich erklären? Also mir fehlen da so ein bisschen die Gründe zu sagen, warum sind eigentlich so viele Menschen so wütend? In Nordrhein-Westfalen hat die AfD ein sehr, sehr starkes Kommunalwahlergebnis eingefahren. Das heißt, es wird auch die Zusammensetzung der Räte verändern und es wird dann auch wieder nicht nur für Frauen, sondern für alle, die dann eben als Hauptverwaltungsbeamte oder eben als Ehrenamtliche in den Städten und Kommunen vorsitzen, wird es die Arbeit auf jeden Fall verändern, vielleicht sogar deutlich erschweren. Wir haben das eine Zeit lang ja, wie gesagt, eher stark auf den Osten bezogen, aber wir sehen das eigentlich mittlerweile als gesamtdeutsche Herausforderung. Und ich frage mich immer, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass Ehrenamt als Tätigkeit, als Engagement zunehmen, wie passt das eigentlich zusammen?
Ja, die Frage, wie es geschehen kann, dass Menschen sozusagen aussteigen aus dem Grundkonsens, dass die Demokratie das Richtige ist, dass jede und jeder mitwirken kann und auch sein Leben gestalten kann. Dieser Grundkonsens, der ist schon in Teilen verloren gegangen, aber wie du gesagt hast, also wenn das Ehrenamt noch steigt, dann wäre das großartig. 2019 war die letzte Erhebung und danach waren immerhin fast 40% aller Menschen in Deutschland über 14 ehrenamtlich engagiert. Das ist eine enorm große Zahl. Denn auch viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer jetzt kein Ehrenamt wahrnehmen können, wollen oder wie auch immer, die sind ja auch nicht alle ausgestiegen, in Anführungszeichen.
Nee, genau.
Also ich habe den Eindruck, grundsätzliche Unzufriedenheit. Also ich habe natürlich auch keine Lösung. Ich habe keine Lösung. Aber meine jetzt sehr unwissenschaftliche Einschätzung ist, wenn ich als Mensch früh erfahre, dass ich Unterstützung durch die Familie habe, dass ich Unterstützung in der Schule erfahre durch meine Lehrer, Lehrerinnen, dass ich Freundinnen und Freunde habe und vielleicht auch gute Erfahrungen in Sportvereinen mache oder in vielen Kindergärten wird ja ein Austausch gepflegt mit älteren Herrschaften in den Einrichtungen, Einrichtung ist so ein blödes Wort, aber in den Häusern oder Lebensorten, in denen ältere Menschen auch leben. Also wenn ich schon von Anfang an die Erfahrung mache, bei uns wird sich umeinander gekümmert und nicht nur der Staat kümmert sich, der ja die Daseinsvorsorge sicherzustellen hat, sondern alle kümmern sich. Also dieses, wo auch immer, im kirchlichen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich, vielleicht in der Schule, wo ich auch Selbstwirksamkeit als junger Mensch erfahre, wenn ich Schülersprecherin, Schülersprecher werde oder mich sonst wie engagiere in einer Gruppe. Es gibt ja so viele Gruppen, die sich engagieren. Da meine ich, wenn ich diese positiven Erfahrungen nehme, dann habe ich vielleicht ein Gerüst, was mich hält, auch wenn das Leben mir sehr übel mitspielt. Und das passiert ja auch. Also jede und jeder hat im Leben, manche sehr heftig, andere vielleicht nicht so schlimm, schlimme Erfahrungen gemacht, die einen auch in den Grundfesten erschüttern können. Deswegen denke ich, ist so ein Gerüst, ist so ganz wichtig. Und ich meine, dass wir auch versuchen sollten, mit allen im Gespräch zu bleiben. Dass ich also nicht das Gespräch abbreche, wenn ich merke, oh, das geht aber in eine Richtung, die finde ich ganz schlimm, sondern eher dranbleibe, so hartnäckig bin, auch wenn das sehr schwer fällt. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Und ich finde es, für mich ist es auch, glaube ich, unmöglich, wenn ich da auf Hass stoße, auf widerwärtigstes Verhalten anderen Menschen gegenüber, die den Menschen richtig entmenscht. Das fällt mir natürlich auch so schwer, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Aber ich habe irgendwie den Glauben in die Menschen einfach noch nicht verloren, sondern ich denke, jede und jeder ist erreichbar. Und wenn wir da ganz früh mit anfangen, dann habe ich den Eindruck oder habe ich die begründete Hoffnung, dass wir doch wieder mehr zusammenfinden können. Und diese Zahlen, die stimmen ja auch ermutigend. Bei allem, wo Menschen doch aussteigen, sich nicht gesehen fühlen, dass man vielleicht noch mal einen Anlauf macht und vielleicht auch an die Selbstverantwortung des Menschen appelliert. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem demokratischen sozialen Rechtsstaat und das heißt aber auch, dass wir den nur bewahren können. Natürlich, das brauche ich dir gar nicht zu erzählen, wenn wir alle mitmachen. Und vielleicht müssen wir auch noch mal mehr an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und auch ganz früh anfangen, zuzutrauen, Verantwortungsübernahme zuzutrauen. Und wenn das mal nicht klappt, dann ist das so und dann geht es wieder weiter. Also das ist so für mich ja nicht die endgültige Erklärung, aber vielleicht auch ein Weg, um die Gesellschaft wieder ein Stück weit oder die Menschen ein Stück weit zusammenzubringen.
Vielleicht ist es genau, wie du sagst, auch so, es ist nicht nur Demokratie als Regierungsform, sondern eben auch als Kulturtechnik und Lebensform. Und
Ja.
das bedeutet, genau wie du sagst, alle müssen Verantwortung übernehmen und sich einbringen. Die Zahlen gerade unter den jüngeren Menschen stimmen uns ja eigentlich doch positiv, also zu sehen, dass sich doch sehr viele Jüngere eigentlich schon gerne auch einbringen und ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen. Gerade auch auf dem Land sieht man das, wenn es um freiwillige Feuerwehr geht, um einzelne Projekte, um die Gestaltung des eigenen Lebensraums und so weiter. Manchmal habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht sich die schlechten Nachrichten einfach nur besser verbreiten oder auch von Medien schneller, einfacher verbreitet werden, weil eben die schlechten Nachrichten dann doch wieder mehr Klicks und mehr Quoten bringen. Vielleicht ist es so, dass wir die guten Nachrichten und auch den Optimismus ein bisschen mehr auch in die Welt tragen müssen, ohne dass das zu sozialromantisch ist oder kulturromantisch. Wir haben sicherlich große Probleme, aber ich glaube schon, dass es in ganz weiten Teilen der Gesellschaft auch wirklich noch mit einem sehr positiven, guten Miteinander zu sich geht. Bei uns startet jetzt das Semester auch wieder und da kommen auch wieder wahnsinnig viele, auch im Ruhrgebiet, engagierte junge Menschen zusammen, wo ich ein ums andere Mal sehr überrascht bin, wie viel die eigentlich auch in ihrer Freizeit sich doch wirklich auch noch für die Gemeinschaft und fürs Gemeinwohl und für die Gesellschaft engagieren. Also das hat man oft so in Zahlen auch gar nicht auf dem Schirm. Und man sieht dann eben Wahlergebnisse und man sieht dann die Hass und Hetze in den digitalen, in den sozialen Medien. Und dann ist man sehr erschüttert. Und vielleicht sollte man sich doch auch im eigenen Lebensumfeld auch die positiven Beispiele vor Augen führen.
Ja, das denke ich wirklich. Das denke ich wirklich. Es ist natürlich wichtig, nicht die Augen zu verschließen vor der Wirklichkeit, ist ja keine Frage. Aber ich kann mir die Wirklichkeit anschauen und sagen, wie furchtbar ist das alles und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Oder ich schaue mir die Wirklichkeit an und sage, ja, das sind riesige Herausforderungen und vielleicht habe ich auch ein Gefühl der Hilflosigkeit, weil ich ja ein kleiner Mensch in einer großen Welt bin. Aber vielleicht kann ich dennoch sagen, es läuft auch viel gut. Es sind viele Menschen um mich herum, die mich gern haben und mit denen ich einfach was zusammen machen kann. Oder ich selber kann etwas Kleines machen und das wird dann groß. Denn das Kleine ist ja im Grunde genommen das Salz der Erde. Das sind ja die Sachen, die die Menschen auch beieinander halten, wenn ich merke, mich im kleinen Umfeld zu kümmern. Und gerade die jungen Menschen, das ehrenamtliche Engagement hat sich ein bisschen verändert bei den jungen Menschen. Die sind halt nicht mehr in diesen Strukturen drin, was du eben als formelles Ehrenamt bezeichnet hast, sondern das sind Projekte, wo sie einsteigen und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit auch wieder rausgehen. Ich meine, ich war, als ich die Ausbildung gemacht habe, Jugendvertreterin in meinem Betrieb. Als ich dann in die Schule gegangen bin, wieder, da war ich dann auch aktiv in den politischen Gremien der Schule, an der Uni dann wieder und dann wieder, als ich als Richterin gearbeitet habe. Das heißt, ich gehe da rein, mache da was und gehe dann weiter. Und das ist bei vielen jungen Menschen, glaube ich, auch so. Und ich kann nur sagen, ich habe so tolles Engagement auch erlebt. Ich empfange jedes Jahr die jungen Menschen, die von Schild und for Better World ausgebildet und gefördert werden. Das sind so ganz kleine Initiativen, wie die Kinder in der Grundschule kochen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Flüchtlingsheim oder auch schon im größeren Zusammenhang ältere 18-, 19-Jährige, die ein wirklich tolles Engagement für eine Schule in Südafrika aufgebaut haben oder in anderen Ländern. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist so ein Trainingscamp für junge Menschen. Da können sie schon mal üben. Auch, ich meine, man bekommt ja auch total viel zurück. Nicht nur an Dankbarkeit, sondern ich lerne auch immer so viel von den Menschen. Egal, wen ich treffe, ich lerne so viel, wie ich mit Situationen umgehen kann. Ja, auch manchmal, wie ich mit Trauer umgehe oder Verlust. Aber auch, wie stark Menschen sind und woher kriegen sie die Stärke. Wir haben jetzt gerade der erste Preis des Margot-Friedländer-Preises ist an die evangelische Jugend in Wurzen gegangen. Wurzen war in den 90er Jahren, galt als Hotspot der Neonazis. Und nun haben diese jungen Leute ein Projekt, das heißt Grenzgeschichten. Und sie erzählen da so, dass andere junge Leute da mitmachen. Und sie haben ein ganzes Buch selbst übersetzt und dann herausgebracht. Also das sind, ich meine, diese jungen Leute, die werden irgendwann wegziehen. Vielleicht um eine Berufsausbildung zu machen oder um ein Studium anzufangen, je nachdem. Dann gehen sie weg, dann kommen sie wieder, neue kommen nach. Also junge Leute sind halt, finde ich, schon auch eine große Hoffnung. Und auch, also ich finde, wenn ich sie sehe, wie manchmal auch unkonventionell sie das machen, das ist echt toll.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Ein sehr positives, ein mutmachendes Schlusswort. Und auch was du gerade noch mal geschildert hast mit dem Margot-Friedländer-Preis, das ist auch sehr, sehr spannend. Es lädt schon fast ein, dass wir eine zweite Folge machen müssen. Heute ist die Zeit auf jeden Fall um. Es hat sehr viel Freude gemacht, als
Vielen Dank.
Auftakt dieser vierten Staffel mit dir über das Thema Ehrenamt zu sprechen. Insgesamt wird es in dieser Staffel ein wenig mehr um das Scharnier sozusagen in der Demokratie gehen, nicht so sehr um die politischen Institutionen und Prozesse, die wir uns ansonsten vorgenommen haben, sondern so ein bisschen mehr um die Scharniere, die Transmissionskanäle, die eben auch wichtig sind, die in den Mittelpunkt zu rücken. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch im politischen Pausen-Podcast, Elke Büdenbender.
Vielen Dank, liebe Julia. Es hat mir große Freude gemacht. Danke.